Hallo ihr Lieben, heute wird es ein bisschen um das Thema Lagerung und Lagerhaltung gehen, denn ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Warum ist es überhaupt wichtig, ein Lager zu haben und was gibt es für Lagerhaltungen, was gibt es für Vorteile beim Lagern und welche Funktion hat ein Lager? Also als Unternehmer bzw. als Selbstständiger, Lagerung ist doch schon ein interessantes Thema und wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, das sollte man das auf jeden Fall machen. Und wenn man das lange nicht mehr das Thema hatte, hört es euch auf jeden Fall an. Ihr werdet einiges mitnehmen und vielleicht könnt ihr ja auch einiges davon anwenden. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Naja, stellen wir uns mal vor, wir haben ein Lager zu Hause und wir lagern verschiedene Büroartikel und es ist ja auch vom Vorteil, wenn man mal günstiger einkaufen kann und es irgendwo im Angebot ist, viele Schreibblöcke dann zu kaufen, weil ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, vor den Zeugniseinschulungstagen, da ist es auch zum Teil auch ziemlich teuer. Aber wenn gerade die Einschulung stattgefunden hat und die Leute schon alles gekauft haben, dann wollen die Ware wieder schnell loswerden und da lohnt es sich dann am besten immer nach den großen Einschulungen einzukaufen und dann halt auch was für sein Bürolager. Ich habe auch so kleine zu Hause, sozusagen so einen Schrank und da habe ich immer auf Vorrat, das klingt so ein bisschen wie Ramschen, aber ich finde es immer ganz gut, weil da muss ich nicht extra nochmal losfahren, mir nochmal einen neuen Tesafilm kaufen, sondern ich weiß ganz genau wo, weil ich genau weiß, wo ich das gelagert habe und mein Sortiment auch im Überblick habe. Denn bei vielen Unternehmen ist es so, die haben auch ein Lager und die haben halt auch irgendwo verwaltet, was sie da alles auf Bestand haben. Lagerarten. Überlegt euch mal. Wo lagert ihr denn am besten eure Ware? Wenn es jetzt Büromöbel sind, im Keller. Ich weiß nicht, ob ich dann jeden Tag zum Keller gehen möchte, um die Büroartikel dann zu holen. Es gibt nämlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man ein offenes Lager bildet. Natürlich draußen, in der Natur. Dann halt auch geschlossene Lager, zum Beispiel im Schutz gegen Witterungen. Und da unterscheidet man zwischen eingeschossige, mehrgeschossige Stapellager oder Hochregallager. Und je größer ein Lager ist, desto natürlich ist es größer sind auch die Kosten. Da muss man natürlich auch gucken, lagert man zusammen eher auf einem Ort, also macht man ein zentrales Lager. Natürlich das ist es gut bei kleinen Entnahmemengen. Bei dezentralen Lager, wenn das jetzt, stellen wir uns ein Unternehmen vor, das hat verschiedene Standorte. Wo lagert man denn dann am besten? Ne? Also guckt man sich dann am besten die Entnahmehäufigkeiten an der einzelnen Entnahmemengen. Ja, und sollte man sich überlegen, vielleicht fremd zu lagern, also fremde Räume zu nutzen für die Lagerhaltung, denn es ist in der Regel kostengünstiger, ein Eigenlager zu haben und ein geringeres Investitionsrisiko in Anspruch zu nehmen. Denn die Lagerbuchführung, die Versicherung und die Bestandskontrollen, die müssen ja auch irgendwie durchgeführt werden. Und ein Fremdlager kostet da natürlich auch immer. Eine besondere Form ist natürlich auch das Konsignationslager. Das ist ein Lager, das von den Lieferanten bei ihren Kunden eingerichtet wird und sie mit den Gütern versorgt. Diese Ware stellt ein Kommissionsgut vor, also ein Gut, was halt den Eigentum dann halt auch wechselt und man kann es benutzen, obwohl es einem noch gar nicht gehört. Und am besten, man macht einen Kostenvergleich und schaut es sich dann nochmal ganz genau an, rechnet aus, was ist denn günstiger, wie viele Sachen lagere ich überhaupt, wie lange und vergleiche einfach beide Preise, was denn für sich denn besser und günstiger ist. Ja, und wenn man ein richtiges Unternehmen ist, dann unterscheidet man ja auch in verschiedene Funktionsbereiche. Man kann zum Beispiel ein Lager für den Wareneingang führen und dass halt nur die gelieferten Waren gelagert werden. Und man kann andererseits auch ein Handelswarenlager einrichten. Das sind natürlich Waren, die unbearbeitet sind und dann auch weiter verkauft werden. Man kann ein Ersatzteillager führen oder ein Büromateriallager. Und das benötigt immer die Verwaltung natürlich. In den Produktionsbereichen gibt es natürlich auch Handlager, Zwischenlager und Werkzeuglager. Also Handlager, alles, was man natürlich in einzelnen Arbeitsplätzen benötigt. Und ja, dann kann man auch unterscheiden zwischen Versandlager. Also hier werden natürlich die fertigen Produkte dann zum Versand gelagert erstmal. Und ein Fertigwarenlager, wo auch die wirklich verkauffähigen Produkte, gesammelt werden, bevor sie dann verkauft werden. Ja. Wichtig auch beim Lager ist natürlich eine Lagerplatzzuordnung, damit man auch grob weiß, wo was steht. Und da kann man verschiedene Systeme anwenden, zum Beispiel das Freiplatzsystem. Das heißt, hier wird natürlich die gesamte Fläche eines Lagers genutzt. Und jedes freie Fläche, die gerade zur freien Verfügung dasteht, die wird dann einfach genutzt, um halt die Lagerung schnell und optimal zu nutzen. Da spricht man auch von einer chaotischen Lagerhaltung, denn man kann sich vorstellen, dass dann auch, wenn man halt da sehr ein bisschen einfach alles mal zustellt, so grob gesagt, dann ist es auch natürlich ein bisschen chaotisch. Und dann braucht man natürlich auch ein EDV-System, was dann diese Lagerhaltung dann nochmal unterstützt und wo man das dann auch regelmäßig einträgt, wo gerade was steht. Bei einem festen Zuplatz, festen Zuordnung, also ein Festplatzsystem, da wird natürlich jeder einzelne Platz eines Lagers wirklich sinnvoll genutzt. Und dann gibt es verschiedene Zonen, zum Beispiel auch die Zone für die Warenpflege, die Zone für die Verpackungszone, die Warenausgangszone oder Zwischenlagerplätze. Aber natürlich ist das auch ein bisschen Zeit. Natürlich, man muss dann überlegen, ist ein bisschen raumverschwendend, also Platzverschwendung ein bisschen, wenn man das so überlegt, dass jedes seinen eigenen Platz hat. Und manchmal sind ja manche Plätze vollkommen leer und muss man sich halt gut überlegen, ob man das dann so will. Was auch einem helfen kann, ist natürlich eine Lagernummerverwaltung. Und da wird jedes Regal und jede Regal oder Etage oder jeder Platz, was halt immer frei ist, mit gewissen Nummern versehen. Und diese Platznummern haben halt immer diese Angaben, Regalnummer, Regaletage und Stellplatz. Ja. Darüber hinaus kann man natürlich auch eine Nummer identifizieren oder klassifizieren und verschiedenseitig zuordnen. Da kann man wohl wirklich sehr viel Kreativität überlassen, dass man das in einem richtigen System halt aufbaut und damit man da auch nicht durcheinander kommt, sich eine gute Ordnungssystem überlegen. Ja. Es gibt einige Kennzahlen in der Lagerlogistik, die man sich mal angeschaut haben sollte. Die spielen auf jeden Fall eine große Rolle, denn zum Beispiel die Umschlagshäufigkeit, sie beschreibt natürlich, wie hoch der Jahresverbrauch ist und wie oft ein durchschnittlicher Lagerbestand in einem bestimmten Zeitabschnitt umgeschlagen, also wieder ein- und ausgelagert wurde. Und diese Berechnung kann man sowohl auf den Mengenbasis als auch bei der Wertbasis einführen. Und dazu kann man dann zum Beispiel gucken, wirklich lohnt sich überhaupt ein Lager, und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Kennzahl, mit der man dann auch mal Spekulationen, Rechnungen und die Prognosen, wie die Zukunft dann aussieht, durchführen kann. Ja, und diese Umschlagshäufigkeit, kann ich einmal kurz grob die Formel sagen, das wäre, man berechnet natürlich den Jahresverbrauch in Stück und teilt es durch den durchschnittlichen Lagerbestand in Stück. Natürlich kann man das auch in Wertbasis, also mit Euro ermitteln, also den Jahresverbrauch in Euro, geteilt durch den durchschnittlichen Lagerwert in Euro. Je niedriger der durchschnittliche Lagerbestand oder der Lagerwert im Verhältnis auch zum Verbrauch ist, desto höher ist auch die Umschlagshäufigkeit. Und bei der Interpretation der Zusammenhang zwischen Kapitalbindung ist es zu berücksichtigen, denn je höher die Umschlagshäufigkeit ist, desto niedriger ist im Lager das gebundene Kapital. Und dieses gebundene Kapital könnte bei der Anlage auf einer Bank zum Beispiel auch hätte verzinsen werden können und halt Zinsen bringen können. Da muss man gucken, was lohnt sich denn mehr? Naja, aus der Umschlagshäufigkeit lässt sich dann auch der durchschnittliche Lagerbestand errechnen. Und den teilt man, indem man die Umschlagshäufigkeit, also 360, durch die Umschlagshäufigkeit berechnet. Und dann hat man die durchschnittliche Lagerdauer für ein Jahr. Die durchschnittliche Lagerdauer gibt natürlich an, wie viele Materialien im Durchschnitt im Lager bleiben, bevor sie verbraucht werden. Und je kürzer der Zeitraum ist, desto besser, denn je kürzer ist auch die Kapitalbindung. Die durchschnittliche Lagerdauer ist umso geringer, je höher die Umschlagshäufigkeit auch im Durchschnitt ist. Man kann sich ja überlegen, so ein Lager ist natürlich mit Lagergütern mit Kosten verbunden und der Lagerzinssatz, der beschreibt natürlich, lohnt es sich denn eigentlich mehr, dass das ein Lager gebundene Kapital hätte man zum Beispiel auch in Form, naja, durch Zinsen sind hätte man natürlich auch noch Geld verdienen können. Und dann überlegt man sich den Lagerzinssatz. Der Lagerzinssatz berechnet sich, indem man den Jahreszinssatz durch die Umschlaghäufigkeit berechnet. Und aus dem Lagerzinssatz lassen sich mit Hilfe von der Zinsformel und des Wertes der durchschnittlichen Lagerbestand Lagerzinsen auch berechnen. Lagerzinsen sind gleich der Wert des durchschnittlichen Lagerbestands mal die Lagerzinssatz geteilt durch 100. Und anhand der Lagerzinsen wird der Zinsertrag berechnet, der dem Unternehmer während der Lagerdauer sozusagen entgeht nochmal. Ja, der durchschnittliche Lagerbestand zählt außerdem zu den zentralen Lagerkennzahlen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung. Und gelingt es ihnen zu verringern, hat es folgende Konsequenzen. Und zwar gibt es im Extremfall, wäre ein Unternehmen mit dem Just-in-Time-Strategie natürlich am besten gedient, denn da der Lagerbestand kaum vonnöten ist und dies ersetzt auch die Lieferung, dies setzt natürlich auch voraus, dass die Lieferungen pünktlich eintreffen. Lagerung hin oder her. Schließlich entscheidet selber, ob jeder von uns überhaupt was lagern möchte oder ob in der Lage ist, etwas zu lagern. Bei einer Lagerhaltung ist es immer wichtig, zusammengefasst ein gutes System zu haben, zu gucken, ob es sich finanziell lohnt und zu unterscheiden zwischen den ganzen Arten der Lager. Denn es gibt immer unterschiedliche Funktionen eines Lagers und je nachdem, was man lagert, unterscheidet man, dass man auch einen guten Überblick hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Ansonsten sehen wir uns gerne noch einmal. Ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich nicht manchmal, also ich weiß nicht, wie es halt rüberkommt, aber ob ich mich versprochen habe und ich mache das halt noch nicht so lange und ich wollte mich einfach schon mal dafür ein bisschen entschuldigen, dass es noch nicht so perfekt ist. Ich gebe nächstes Mal wieder mein Bestes und versuche, dass ihr so viel wie möglich mitnehmen könnt. Denn für mich zählt einfach nur, dass ihr auch was lernen konntet und ihr auch persönlich was mitnehmen konntet. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.